Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Heute kommt die große Fahrradfolge.
Endlich. Ihr habt alle drauf gewartet. Vanessa am meisten. Sie möchte sich nämlich nicht nur in meiner Freizeit mit Fahrradfahren auseinandersetzen, sondern sie möchte jetzt auch sich professionell hier mit mir hinsetzen und 1,5 bis 2 Stunden über Fahrradrennen sprechen.
Du weißt schon, dass jetzt einfach 80% der Leute ausgeschaltet haben, oder?
Nein, bleibt dran, Leute. Das wird kurz und bündig. Es wird kurz und bündig, werde ich euch das hier erklären. Ich werde euch mitnehmen. Ich hoffe, meine Begeisterung könnt ihr durch das Mikrofon in eure kleinen Öhrchen spüren und werdet angesteckt und guckt dieses Jahr vielleicht auch mal ein paar der Etappen.
Ich werde euch 3 Geheimnisse über Lukas und mich verraten im Laufe dieser Folge, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben. Einfach nur 3 kleine, vielleicht schweinische, vielleicht auch nicht schweinische Geheimnisse, einfach nur um euch zu ködern, dran zu bleiben. Weil ich sag ehrlich, Fahrradfahren, wenn man damit vorher noch keine Berührungspunkte hatte, klingt erstmal ultra langweilig.
Ja, und Fahrradrennen auch.
Würde ich mir vermutlich auch kein Podcast sein. Da würde ich mir denken, ja, bock mich, interessiert mich nicht.
5 Stunden lang Fernsehen, herrlich.
Aber auch, it grew on me. Es wurde mir so doll eingeredet, dass es was Lustiges ist, dass ich es mittlerweile wirklich ein bisschen lustig finde.
Das ist der Mir-Exposure-Effekt.
Ja, es gibt ganz viel doch Interessantes, was man darüber wissen kann.
Ja.
Und wir sind uns ja alle einig, dass durchkommerzialisierter Fußball komplett für den Arsch ist.
Ja, und da habe ich auch leider noch einen Downer später, was die Tour de France angeht, aber
ja, ich weiß, da gibt es auch viele Kritikpunkte. Aber wenn man auch gerne Fahrradrennen von Frauen unterstützen und so, das ist alles noch ein bisschen schönerer Sport, finde ich, als so Multimillion-Dollar-Bitches, die da an den Ball hinterher rennen. Und ich rede von den Typen selbstverständlich. weil die Frauen verdienen ja keine Multimillion-Dollars. Ja. Und die sind selbstverständlich auch keine Bitches, sondern nur die gute Art. Und deswegen, ich kann euch das empfehlen. Bleibt doch dran. Macht doch dem Mann eine Freude. Der freut sich ja schon so lange drauf.
Ja, und ich werde euch jetzt schon gleich mal mit dem ersten Geheimnis füttern, damit ihr auch merkt, dass wir das ernst meinen. Und zwar war jahrelang mein Lieblingsbrotaufstrich Leberwurst mit Honig oder Nutella.
Das wollte ich doch erzählen.
Tja.
Das war mein Geheimnis.
Aber jetzt schon mal 3 Minuten das erste Geheimnis rausgehauen.
Okay.
Die anderen Geheimnisse werden wir im Laufe der Folge droppen, damit ihr natürlich jetzt nicht gleich ans Ende springt, weil ihr vielleicht
Salami.
Denkt...
Das ist Salami.
Ja, das habe ich auch.
Leberwurst und... Ich dachte Salami und Nutella.
Ja, auch Mortadella und Nutella.
Das ist kranke Scheiße, wobei Nutella und Mortadella, da sind ja Pistazien drin. Du warst quasi der Dubai-Brot.
OG Dubai-Brot.
Ja. Nur... Anders.
Nur Haram. Total Haram. Also Haram, Dubai-Brot. Mit Mortadella, italienische Mortadella, mit Pistazien, die Pfefferkörner rausgepult, ist ja klar. Und unten drunter Nutella.
Good old pre-Veggie times.
Ja, auf jeden Fall. Ich hole euch jetzt mal ganz am Anfang ab, warum Fahrradrennen für mich auch was Meditatives ist.
Mhm.
Und zwar springen wir zurück ins Jahr, was auch immer, und einen gelangweilten Lukas in den Sommerferien. Dazu muss man wissen, meine Eltern waren oftmals irgendwie wandern im Sommer und in der Zeit war ich dann bei meinen Großeltern und was ich da so gemacht habe, ist mir die Zeit vertrieben, unter anderem mit Fernsehen, und mittags haben sich meine Großeltern immer schlafen gelegt, und wenn meine Eltern auch da waren, haben die sich auch dann immer schlafen gelegt. Das heißt, mittags hatte ich immer so 1,5-2 Stunden, in denen ich machen konnte, was ich wollte, und da habe ich natürlich die Flimmerkiste angehauen. Und aus Ermangelung an Alternativen habe ich dann angefangen, die Tour de France zu gucken. Weil das lief halt im Sommer, in den Sommerferien immer.
Du hast nicht richtig dran barbarisch geguckt, so wie alle Leute.
Ja, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Habe ich später geguckt, als ich älter war, habe ich das angeguckt. Weil es gab ja auch eine Zeit lang, wo die Tour de France nicht mehr übertragen wurde. Aber daher kommt meine Verbundenheit zum Radsport und zum Radsport gucken. Und diese prägnanten Geräusche von der Helikopterkamera, die dieses Rennen begleitet, dieses so ein ganz bestimmtes Geräusch im Hintergrund, was da läuft, das gibt mir instant Relaxation und erinnert mich an meine Kindheit und holt mich total ab, und da bin ich immer, deswegen läuft das auch im Hintergrund bei uns wie so ein Podcast. Ganz oft gucke ich das Rennen gar nicht, sondern ich höre mir einfach nur an und bin dann einfach... Mein weißes Rauschen ist Helikopter.
Fahrradübertragung.
Das Helikoptergeräusche bei der Fahrradübertragung, genau. Ja, wo fangen wir an?
Mit der Frage, warum sollte man sich das angucken? Am Ende, also es geht doch nur darum, wer der schnellste im Ziel ist oder nicht.
Ja, da bist du einem totalen Trugschluss aufgesessen, Vanessa. Da kann ich gleich mal sagen, das stimmt nur so halb. Also, es gibt ja verschiedene Etappen. Die Tour de France zum Beispiel besteht aus 21 Etappen und diese Etappen haben verschiedene Höhenprofile. Das heißt, es gibt flache Etappen, da passiert wirklich nicht so viel. Da stimmt es auch, dass man da auch zum Teil wirklich nur die letzten 10, 15, 20 Kilometer sich angucken muss, um nichts zu verpassen. Da geht es wirklich darum, der Schnellste zu sein. Aber auf solchen Etappen gibt es oft Ausreißergruppen. Also dieses Fahrerfeld ist eine große Traube an allen Fahrern, die gemeinsam starten. Und dann wird das Peloton. Und dann gibt es einen neutralen Start. Also das geht dann in irgendeinem, sagen wir mal, in Hamburg in der Innenstadt los. Und dann gibt es einen neutralen Start und dann wird das Feld wie bei der Formel 1 mit einem Safety Car, also langsam aus der Stadt geführt, damit da nichts passiert. Und dann wird das Rennen eröffnet, wenn es irgendwie draußen auf einer Landstraße ist zum Beispiel. Und dann setzt es meistens schon die ersten Attacken aus dem Peloton und dann bildet sich eine Ausreißergruppe. Auf Englisch auch Breakaway oder Fuga auf Spanisch, glaube ich. Da gibt es nämlich auch einen witzigen Begriff, Fuga de la Fuga, der Breakaway vom Breakaway. Aber anderes Thema. Und dann fährt diese Ausreißergruppe.
Woraus besteht die Ausreißergruppe? Aus einem Team oder aus mehreren unterschiedlichen Fahrern? Ja,
aus mehreren unterschiedlichen Fahrern. Meistens aus verschiedenen Teams. Aus Teams, die keinen Sprinter stellen, der die Etappe gewinnen kann. Und bei der diesjährigen Tour de France würde ich sagen, gibt es drei Teams, die Top 3 Sprinter stellen und alle anderen Teams haben natürlich das Interesse, dann vielleicht denen ein Schnippchen zu schlagen und mit einem Fahrer in der Ausreißergruppe den Etappensieg wegzuschnappen. Das heißt, es bildet sich diese Ausreißergruppe, die kriegt dann einen Vorsprung, den fahren sie sich heraus, weil das Peloton halt nicht ganz so schnell fährt, nicht so aggressiv fährt die ganze Zeit und dann fahren die so diese 200 Kilometer, die sie da zum Teil dann fahren, in einem Abstand von 5 Minuten vorne weg. Und irgendwann Richtung Ende der Etappe forcieren die Sprinter-Teams dann das Tempo und versuchen die Ausreißergruppe wieder einzuholen.
Oder die Ausreißer versuchen gegeneinander zu fahren, wer der schnellste im Ziel ist.
Ja, genau. Die sprinten das aus oder machen ein Fuga de la Fuga, also eine Ausreißergruppe der Ausreißergruppe.
Und davon versucht dann einer als erstes ins Ziel
genau.
zu fahren. Und die Ausreißergruppe ist schon anstrengender als Pelotonfahren, oder?
Ja, weil man mehr im Wind sitzt. Also man muss sich da, wenn man mit 150 Leuten in einen Pulk fährt, dann in Reihe 3 hast du gar keinen Wind mehr, sitzt im Windschatten und man rollt dann schon deutlich weniger im Wind.
Gibt es Sprinter, die so gut sind, dass sie die ganze Zeit im Peloton fahren und dann auf den letzten 30 Kilometern so anziehen, aus dem Peloton einzeln rausfahren und die Ausreißergruppe noch überholen und dann noch gewinnen?
Nee.
Okay.
Weil da spielt der Windschatten auch dann eine große Rolle. Das ist halt viel zu anstrengend. Und dann setzt sich jemand in den Windschatten und neutralisiert die Attacke. Also das funktioniert nicht. Die fahren dann bis zum Ziel gemeinsam und dann gibt es sogenannte Lead-Out-Trains, also Sprinterzüge, die dann aufgebaut werden, wo dann ein Fahrer nach dem anderen aus dem gleichen Team den Sprinter eben bestmöglich in Position bringt und auf die höchste Geschwindigkeit und dann macht der Sprinter den Rest. Also es ist wieder das ist ja auch ein Teamsport, das Ganze, das darf man ja nicht vergessen. Radfahren funktioniert nur als Team. Und
ja, das musst du gleich nochmal genauer erklären.
Genau, und ja, das ist eine Sprintetappe und da ist es oftmals so, dass die Ausreißergruppe, wenn es keine hügelige Etappe ist, dann hat die Ausreißergruppe meistens keine Chance, weil von diesen 150 Leuten sind dann irgendwie vielleicht 20, 30 daran interessiert, diese zu schnappen, die Ausreißergruppe, und das klappt dann auch meistens. Und dann kommt es am Ende zum Sprint und da gebe ich recht, das ist meistens nicht ganz so spannend, da kann man dann auch am Ende dazuschalten, um dann zu sehen, wie es dann halt richtig abgeht. Und die fahren dann auch richtig schnell, also im Flachen so 70 Sachen, also so 65, 70 Sachen schaffen die dann auch im Sprint am Ende. Also sehr hohe Geschwindigkeiten, würde ich mal sagen.
Okay, und was gibt es noch für Etappenarten?
Dann gibt es hügelige Etappen. Da bildet sich dann auch meistens eine Ausreißergruppe, zum Beispiel am ersten Anstieg bildet sich dann oft eine Ausreißergruppe von unterschiedlichen Größen. Und da ist es dann schon deutlich spannender zu sehen, ob die Ausreißergruppe es schafft. Da haben dann oftmals die Teams, die auf den Gesamtsieg fahren, die haben dann Interesse, diese Ausreißergruppe zu schnappen, falls da Fahrer dabei sind, die einen geringen Zeitabstand haben auf den Gesamtführenden zum Beispiel. Mhm. Und dann wird da dann die Verfolgung aufgenommen und das ist dann schon deutlich spannender. Manchmal, wenn das jetzt schon vorangeschrittenes Rennen ist und da in der Ausreißergruppe 4, 5 Fahrer drin sind, sag ich mal, die schon eine Stunde oder eine halbe Stunde Rückstand haben auf den Gesamtführenden, dann wird auch manchmal die Ausreißergruppe fahren gelassen sozusagen und dann bildet sich ein zweites Rennen, also ein Rennen hinter dem Rennen. Also da geht es einmal um den Etappensieg und dann geht es am Ende nochmal im Hauptfeld dann darum, von den Fahrern, die aufs Gesamtklassement fahren, darum, wer da einen Zeitvorteil vielleicht herausfahren kann.
Ja, aber also ich glaube, wir haben am Anfang vergessen, es geht ja jetzt quasi wie so eine Spielanleitung. Ja. Was ist das Ziel der Tour de France?
Das Ziel der Tour de France ist, diese 21 Etappen in der schnellsten, ja, so schnell wie möglich zu absolvieren und im Gesamtklassement der Erste zu sein. Und das ist die Summe aus allen Zeiten, also aus Zeiten von allen Etappen zusammengerechnet.
Das bedeutet, dass wenn man keine einzige Etappe gewinnt, aber im Schnitt der Schnellste ist, gewinnt man die Tour de France.
Das kann sein, das kann passieren. Aber es ist unwahrscheinlich, weil es oft halt Bergankünfte gibt und da werden die entscheidenden Zeitunterschiede rausgefahren und da ist dann oft auch, dass das Peloton mit den Gesamtklassementfahrern eben ja am schnellsten oder ja schnell da hochfährt und die Ausreißergruppe keine Chance hat.
Okay, und es gibt ja aber klare Favoriten quasi, die viel schneller sind als die anderen.
Ja.
Wo du dir schon eigentlich von vornherein denken kannst, okay, die werden im Schnitt auf jeden Fall schneller sein als ich. Warum fahren die anderen dann noch mit? Also was versuchen die dann noch rauszuholen?
Also erstmal gibt es ja zum Beispiel noch das Bergtrikot, was man gewinnen kann, wenn man die Bergwertungen gewinnt. Dann sammelt man Punkte, dann kann man das Sprinttrikot gewinnen. Da sammelt man auch Punkte, wenn man halt in den Sprints am schnellsten ist. Dann gibt es auch Zwischensprints auf den Etappen. Und am Ende im Zielsprint gibt es auch viele Punkte. Und ansonsten ist es auch ein großer Erfolg, eine dieser Etappen einfach zu gewinnen. Und wenn du das aus einer Ausreißergruppe, ist halt die Chance am höchsten, mal eine Etappe zu gewinnen. Oder die Chance ist höher, wenn du in einer Ausreißergruppe bist, auch mal eine Etappe abzuschießen.
Und Etappen kann man gewinnen, indem zum Beispiel die Strecke einem richtig doll liegt, oder?
Genau, es gibt verschiedene
Fahrertypen. Also wenn man zum Beispiel eher so kräftiger Fahrer ist, mit so richtig massiven Oberschenkelmuskeln, dann kann man so eine Sprintetappe mal durchaus gewinnen, auch wenn man sonst eher so weiter hinten im Feld liegt, richtig, oder? Richtig,
ja. Die Sprinter versuchen oft auch gar nicht, dann an den Anstiegen dran zu bleiben. Und dann formt sich das sogenannte Gruppetto. Da fahren die dann in einer entspannten Zeit hinterher, um eben ihre Beine zu schonen für den nächsten Tag, wenn da ein Sprint ansteht. Da muss man aufpassen, dass man nicht außerhalb der Karenzzeit reinkommt. Das ist immer ein Prozentsatz von der Zeit des Schnellsten. Mhm. Wird dann ein Prozentsatz angelegt, je nachdem, wie hart die Etappe ist. Und in dieser Karenzzeit muss man eben ins Ziel kommen, sonst scheidet man aus.
Mhm. Und wie kriegt man eine Bergetappe? Also du meintest eben, man kann Punkte sammeln.
Bergwertung gewinnen.
Meine ich, ja.
Ja, indem man den Berg am schnellsten hochfährt. Also manche Etappen haben mehrere Berge, die haben verschiedene Kategorien von 1 bis 4 und dann gibt es noch die höchste Kategorie, also es sind 5, aber das heißt Kategorie HC, wird es abgekürzt. und das berechnet sich daraus aus der Länge und aus dem aus der Neigung, die dieser Anstieg eben hat. Und je länger und steiler dieser Anstieg ist, desto mehr Punkte gibt es dafür. Okay. Das Problem ist nur, dass oft bei den Bergankünften dann auch gleichzeitig die Gesamtklassementfahrer auch diese Bergpunkte sammeln, weil unterwegs oftmals nicht so viele Bergpunkte zu sammeln sind. Das ist immer, hat mit der Streckenplanung zu tun.
Okay. Ist die Strecke von der Tour de France jedes Mal das gleiche?
Nein, ist jedes Mal anders.
Immer komplett anders? Manchmal startet die gar nicht in Frankreich, richtig?
Ja, alle 2 Jahre startet die im Ausland. Die ist auch vor ein paar Jahren in Düsseldorf gestartet mit einem kurzen Zeitfahren. In London gab es schon einen Start, in Spanien, glaube ich. In Dänemark vor kurzem, genau. Und genau, das Einzige, was fast immer gleich ist, ist die Ankunft in Paris. Außer 2024, da ging es nach Nizza, weil da ja Olympia in Paris war. Kurz danach war Olympia und da wollte man das nicht zusammenlegen.
Okay, und jetzt Thema Teamsport. Warum zur Hölle ist Radfahren ein Teamsport?
Ja, weil man wie gesagt, für diese verschiedenen Höhenprofile dieser Etappen verschiedene Skills haben muss. Also jemand, der im Flachen schnell fahren kann, der kann auch in den Bergen nicht schnell fahren, weil er eben große Oberschenkel, sag ich mal, hat oder anders, andere Wattwerte, nur nicht andere Wattwerte, aber der ist...
Der trifft kräftiger rein.
Der kann, ja, anders halt. Mhm. Anders kräftig reintreten, mhm, im Flachen. Und das sind große Fahrer meistens, die auch mal ein bisschen mehr wiegen, so 75 Kilo wiegen die dann, 75, 80 Kilo. Und das passt halt nicht zu einem Bergfahrer. Der wiegt halt oft irgendwie so zwischen 55 und 65 Kilo höchstens, mhm, würde ich sagen. Und die sind natürlich im Flachen aufgeschmissen. Also wenn dann zum Beispiel eine Windkante entsteht, da brauchen die großen, schweren Jungs, die sie da in Position halten können.
Okay, und das heißt, du hast dann so einen Sprinter, du hast einen Bergfahrer, du hast jemanden, der gut bergab fahren kann. Du hast bergab, so, ja. Wie groß ist denn so ein Team?
Gute Frage. Ich glaube, das kommt aufs Rennen an. Ich glaube, bei der Tour de France sind es 6 oder 7 Fahrer, bin mir jetzt, mhm, nicht sicher. Und die haben eben diese verschiedenen Attribute. Also zum Beispiel das Team von Pogacar oder Vingegaard, das sind die beiden Top-Favoriten auf den Sieg.
Mhm.
Da sind keine Sprinter, keine klassischen Sprinter in dem Team, weil das zu viel Kapazität des Teams klauen würde, was die an anderen Stellen brauchen. Zum Beispiel, die brauchen halt viele Berghelfer, weil die Tour de France eben in den Bergen entschieden wird. Und da hast du mit einem Sprinter, der kann da nicht so viel.
Mhm.
Das heißt, so Fahrer, die variabel einsetzbar sind, die zum Beispiel ganz gut im Flachen fahren können, aber auch gut durch die Berge kommen, wie zum Beispiel Wout van Aert. Das ist so ein sehr versatiler Fahrer, der ist Gold wert, weil der eben im Flachen helfen kann, der kann aber auch die Berge hochfahren relativ
vernünftig. Okay, aber wer entscheidet, welcher Göppel jetzt immer nur hilft und welcher auch mal gewinnen kann vom Team?
Das entscheidet der Sportdirektor.
Hm.
So, und der sitzt im Auto und der ist über Funk mit den Fahrern verbunden und der entscheidet im Vorhinein gemeinsam mit dem Team, mit dem Head of Performance und wem auch immer, wer halt Teil des Teams ist. Und das wird entschieden, je nachdem, was die Tour de France in diesem Jahr so für Höhenprofile hat.
Mhm. Und wenn ich jetzt aber mein ganzes Leben darauf hinarbeite, bei der Tour de France mitzufahren, mhm, und so weiter, ist das dann nicht übertrieben frustrierend, wenn mir gesagt wird, okay, du bist nicht der Fahrer, der auf den Sieg fährt, mhm, oder also aufs Gesamtklassement oder auf den Etappensieg,
mhm,
sondern du darfst immer nur Windschatten geben oder so. Also wie hält man das denn aus? Ist doch kein Teamsport, das ist ja...
Naja, wie gesagt, der 55 Kilo Bergfahrer ist halt auf einer Flachetappe verloren. Der ist halt langsamer. Der hat Probleme, theoretisch, wenn er da alleine fahren müsste.
Also weißt du vorher, welche Art von Fahrer weißt du vorher, bist und genau, du weißt, dass du keiner bist, der die Tour de France gewinnt?
Das stellt sich meistens in den ersten 2, 3 Jahren der Profikarriere heraus. Also es gibt durchaus auch Fahrer, die auch in ihrer professionellen Karriere nochmal wirklich sich verändert haben von dem Profil, was sie können. Also das ist Jonas Abrahamsen, der hat glaube ich 10 oder 15 Kilo zugenommen,
mhm,
weil er gemerkt hat, so er ist jetzt irgendwie ein Skinny Boy, aber kommt nicht so richtig schnell die Berge hoch und hat da Probleme im Flachen. Und jetzt hat der halt zugelegt und ist jetzt im Flachen deutlich besser und kann immer noch ganz passabel klettern und hat da so ein recht variables Profil sich zugelegt.
Okay, wie hießen nochmal die nur so Wasser anreichen dürfen?
Das sind die Domestiques. Die sind die Wasserträger, im Französischen heißen ja Domestiques, und die die fahren wirklich, dann lassen sich im Peloton fallen, gehen zum Teamauto und lassen sich mit Flaschen beladen und mit Essen und bringen das dann vor zu ihrem Kapitän, der dann die Etappe gewinnen soll oder aufs Gesamtklassement fährt.
Ist das eine Ehre oder ist das eine Schmockaufgabe?
Naja, das ist im ersten Moment erstmal eine Schmockaufgabe, aber wenn du die bei der Tour de France machen darfst, dann ist das schon eine Ehre. Also da, die Teams sind ja 30, 35, 40 Fahrer groß und davon können eben nur 7 mit zur Tour de France.
Mhm.
Das ist schon, da musst du schon gut sein.
Und als unabhängig von der Tour de France, fahren die dann das ganze Jahr in den Teams? Also in jedem Rennen fahren die als Team oder wie läuft das?
Ja. Also sie fahren immer fürs Gleiche. Die sind bei einem Team, haben den, mhm, Vertrag, so wie ein Fußballteam. Und dann gibt es ja auch, es gibt ja auch andere Rennen. Es gibt ja flache Rennen auch, die
Ein-Tagesrennen, genau. Wochenendrennen.
Kopfsteinpflaster, meinte ich. Ja, genau. Es gibt einwöchige Rundfahrten und eben die Grand Tours, die dreiwöchigen Rundfahrt, die Italien-Rundfahrt, Spanien-Rundfahrt
und Tour de France. Giro d'Italia. Mhm. Route del Española.
Mhm.
Wie heißt die?
Vuelta.
Ach, Vuelta, stimmt. Dann natürlich Tour Down Under, darf man nicht vergessen.
Mhm.
Dann UAE-Tour.
Mhm.
Naja, dann halt Tour de France natürlich.
Deutschland-Tour.
Dann Tour de Suisse.
Mhm. Tour de la Romandie.
Ja.
Auch in der Schweiz.
Richtig.
Dann Criterium de la Dauphiné.
Das ist auch 3 Wochen?
Nein, das ist alles, was du gerade gesagt hast, eine Woche. Es gibt so nur 3 dreiwöchige Rennen.
Giro, Vuelta und Tour de France?
Ja. Das sind die Grand Tours.
Achso, und wieso ist die Tour de France dann so bekannt?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist die älteste.
Mhm.
Die gibt es schon immer. Und für die gibt es am meisten Weltranglistenpunkte sozusagen.
Was verdient man, wenn man die Tour de France gewinnt?
Weiß ich nicht.
Haben wir letztes Jahr erst nachgeguckt.
Ja, denen geht schon gut.
Sag also mal so ungefähre Hausnummer.
Also man vermutet, dass Tadej Pogacar irgendwas jenseits der 8, 9, 10 Millionen Euro verdient im Jahr. Der hat aber auch schon dreimal, glaube ich, mindestens die Tour de France gewonnen, die Vuelta a España gewonnen, den Giro gewonnen. Ja, fürs Fahrradfahren.
Hallo? Und ich sponsor dir hier jeden Geburtstag für 300 Euro neues Equipment. Wann kommt deine Million mal an, mein Lieber?
Ja, das ist nämlich ganz interessant. Nie.
Ach so, das freut mich jetzt.
Ja, was willst du machen?
Komm, jetzt ist mal wieder Zeit für ein Überraschungsgeheimnis.
Ja, ihr habt 22 Minuten geschafft.
Ach, Mann, jetzt habe ich ja da keins auf Lager. Das war eine spontane Idee. Jetzt muss ich mir erstmal
was... Jetzt sitzt du hier.
Hast du was?
Du hast auch eine komische Food-Kombo gehabt, finde ich.
Na?
Apfel mit Gouda-Käse.
Ja, das ist richtig normal.
Das habe ich noch nie vorher gesehen, dass sich jemand so einen Apfel zurechtschneidet und dann so Gouda-Scheiben darauf fliegt und sie ermampft.
Nee, das ist richtig normal.
Ja, okay, weiß ich nicht. Können die Leute bewerten.
Ich esse alles. Ich habe keine komischen Food-Kombos.
Ja, fand ich aber komisch.
Popcorn im Kino in die Käsesoße dippen.
Ja gut, das ist ja ein OG-Skill, hoffentlich.
Das sollte man wissen. Oder Chips auf Brot. Auch lecker. Mhm. Auf so ein weißes Semmel, Butter, Chips oben drauf.
Ich habe mal einen Paprikaschnitzel gegessen.
Mhm.
In der Paprika-Knusperpanade. Und dann...
Das ist auch ein Klassiker.
Ja, ich habe das noch nie einmal gegessen, einmal erst im Restaurant gesehen.
Weißt du nicht mehr gefragt, die Nacho...
Ja, das ist was anderes. Dann habe ich gefragt, was es ist. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist hier Putenschnitzel und das wird in Chips gewendet. Dann habe ich gesagt, davon nehme ich auf jeden Fall eins.
Dann warst du glücklich?
Dann war ich glücklich, ja.
Okay, ich erzähle ein Geheimnis. Es ist eigentlich kein Geheimnis, aber es ist lustig. Mhm. Also eigentlich auch nicht lustig, was hat mich
in erzählt später besser.
Wahnsinn
getrieben. Wir haben jetzt gerade schon was erzählt.
Das war ein dummes Geheimnis.
Ja, macht ja nichts.
Nee, das muss ein bisschen spicy sein. Ich wollte nämlich sagen, dass Lukas früher so krüsch war, crazy. Als ich ihn kennengelernt habe, also so 15, 16, 17, hat der einfach literally geweint im Restaurant, wenn es nicht die gleichen 2 Sachen gab, die er sonst auch immer gegessen hat. Kann vielleicht auch die bisschen neue Spiciness sein, die wir bei ihm vermuten. Aber auf jeden Fall war das richtig schlimm. Und das Einzige, was du gegessen hast, war so Kinderessen.
Spätzle mit Rahmsoße.
Aber nicht mal alle Arten von Kinderessen.
Nee, ich habe früher nicht mal so einfach Fleisch gegessen, sondern immer nur paniert.
Ja, und ich oder weiß Würstchen. Noch, als ich dich kennengelernt habe, das Einzige, was du essen wolltest, war Würstelpizza.
Nee, das schon nicht.
Doch. Also wenn du nach sowas, wenn ich so gefragt habe, was sowas Besonderes, was du dir wünschen würdest.
Ja, okay, das war ja auch richtig geil im Sardinienurlaub damals. Da gab es einfach mitten auf Sardinien in so einer alten Restaurante, da gab es einfach Würstelpizza. Und da war ich auch im Himmel.
Aber zum Glück habe ich ihn dann herangeführt.
Ja, weil früher war Restaurantbesuch war Stress für mich. Also weil ich immer nicht wusste, was ich denn essen kann, ob ich da was finde und so. Jetzt ist es deutlich besser.
Aber auch immer noch ein bisschen Stress.
Das stimmt nicht.
Naja, wenn es zu laut ist und so, ja.
Aus anderen Gründen, aber es geht nicht um die Karte.
Nee, das nicht.
So,
das nicht.
Also, aber dann?
Hab ich auch nicht gesagt. Ich meinte nur, dass es immer noch Stress ist.
Ja, aber aus anderen Gründen.
Ja, okay, dann machen wir weiter mit deinem Radfahren.
Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Es ging um Geld. Und,
Was verdient denn so eine weibliche... gibt's eine Tour de France für Frauen erstmal?
Gibt's ja, aber auch erst seit ein paar Jahren. Und es geht auch nur 8 Etappen statt 21.
Und warum?
Kein Geld.
Das ist ja assig.
Richtig.
Und wird das dann wenigstens auch richtig übertragen oder haben die so eine Handykamera, die das filmt?
Ja, teils, teils. Also erstmal ist die Übertragung grundsätzlich von Fahrradrennen eher schlecht, eher mau. Also zum Beispiel bei der Dauphiné-Rundfahrt, da hat man immer nur 1,5 Stunden des Rennens sehen können. Mhm. Und das war teilweise echt schon deutlich weniger als das, was halt irgendwie passiert ist. Mhm. Und dann ist man live dazugeschaltet und dann wusste man gar nicht so, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Rennsituation. Mhm. Und eigentlich nur die Grand Tours und die ganz großen Eintagesrennen werden in Gänze übertragen. Ja.
Das hat mir jetzt gar nicht die Frage beantwortet, was Frauen, was die Tour de France Frauen, okay, die haben kein Geld.
Ja, und die werden noch weniger übertragen.
Noch weniger übertragen.
Ja.
Machen aber grundsätzlich das Gleiche.
Grundsätzlich nicht das Gleiche, die Etappen sind kürzer. Nichtsdestotrotz ist ein Frauenrennen mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar spannender.
Du findest das meistens sogar spannender, oder? Weil es nicht so klare Favoriten gibt, oder warum?
Ja, es gibt schon eine sehr, sehr gute Fahrerin, Demi Vollering, aber es gibt durchaus mehr Überraschungen als im Herrenbereich, würde ich sagen. Ist mein Gefühl. Aber ja, ich finde das halt auch nochmal die Leistung irgendwie beeindruckender, die Frauen da abliefern. Wenn ich das mit meinen eigenen Leistungen so vergleiche, dann das ist schon sehr, sehr, also nicht, dass ich das Maß aller Dinge wäre. Ich bin, wenn es gut kommt, ein mittelschlechter Radfahrer. Aber das ist schon sehr beeindruckend, was die da auch an Leistungen zeigen können.
Und dafür nicht mal richtig bezahlt werden.
Richtig, ja.
Wie in den meisten Sportarten.
Ja.
Was wollte ich noch fragen? Ach so, genau.
Es ging ums Team. Da haben wir ja aufgehört irgendwie auch.
Ja, das haben wir jetzt quasi geklärt, oder nicht? Es ist ein Teamsport. Es geht darum, dass man... Wie kommt man in so ein Team? Wird man da auch so getradet wie beim Fußball?
Getradet? Jein. Das entwickelt sich jetzt gerade, aber grundsätzlich gibt es auch Profifahrer, die zum Beispiel über... also man kann sich bei diesen Teams bewerben, also bei den Nachwuchsteams vor allem. Da kann man dann bestimmte Strecken abfahren mit seinem eigenen Fahrrad und muss dann da seine Leistungsdaten dann dem Team schicken. Die sagen dann zum Beispiel, du musst diesen Anstieg fahren und dann schickst du uns deine Leistungsdaten und dann gucken wir mal, ob das passen kann. Da kann man sich auf jeden Fall sozusagen
Teams bewerben. Teams haben immer den Namen des Sponsors, deswegen heißen die richtig lustig.
Ja, die haben auch immer, der Sponsor verändert sich ja auch zum Teil. Ja. Das heißt, nur weil das Team einem Jahr so heißt, heißt nicht, dass es im nächsten Jahr auch noch genauso heißt.
Es ist nicht wie beim Fußball, wo es irgendwie HSV und Bayern München ist, sondern die Teams sind Bora, Hans Grohe und manchmal sind
Wismar Liesebike, Decathlon AG Duser La Mondial.
Richtig handlicher Name.
Ja, es kursieren Gerüchte, dass es nächstes Jahr Decathlon L'Oreal wird.
Das wäre ein kürzerer Name.
Die Haare schön.
Und es gibt ja auch Länder, die das sponsern, richtig?
Jein.
Ach so.
Jein. Also, es gibt Nationalteams, das ist aber was anderes.
Nee, das meinte ich nicht. Du meinst
das Team, zum Beispiel UAE.
Ja.
Oder Bahrain Victorious oder Astana Kasachstan oder
Israel
Premier Tech. Genau. Das ist astreines Sportswashing. Das sind dann Stiftungen. Das Team UAE heißt UAE Emirates. Das ist vom UAE-Staatsfonds mit finanziert und Emirates ist ja auch die staatliche Airline und die machen da Sportswashing. Also die versuchen über Sportengagement ihren Namen sozusagen reinzuwaschen. Das funktioniert aber beim Fußball und in anderen Sportarten ganz genauso. Nur, dass da halt eben die Teams dann richtig diesen Namen des Landes tragen. Also sie heißen jetzt nicht Team UAE, aber eben UAE Emirates oder Bahrain Victorious oder Israel Premier Tech, das ist quasi so die Start-up-Szene, die staatlich geförderte Start-up-Szene von Israel irgendwie. Also ist auch kritisch zu betrachten, weil das sind halt Länder, die zum Teil die Menschenrechte missachten und ja.
Aber das ist in der Fahrradszene erstmal allen egal?
Es wird schon kritisch hinterfragt und das wird auch zum Beispiel Tadej Pogacar, der für UAE fährt, der wird auch gefragt, jetzt nicht von Journalisten, habe ich das noch nicht mitbekommen, aber auf Twitter zum Beispiel, bei Cycling Twitter, da wird schon gesagt, ja, warum fährt er denn für dieses Team, der könnte für jedes andere Team auch fahren. Es gibt auch andere finanzkräftige Teams, die sein Gehalt bezahlen können und er muss nicht für dieses Team fahren.
Mhm.
Also schon.
Okay. Gut, was habe ich noch für eine Frage? Oder doch, ich wollte fragen, was sind die spannendsten, also wieso sollte jemand sich die Tour de France angucken? Was sind so die Momente neben deiner Melancholie oder deiner romantischen Verbindung dazu? Was ist das, was dich catcht oder was das ausmacht? Wieso macht das Spaß, sich das anzugucken?
Ja, weil es eben ein Teamsport ist, weil es der Sieger wird niemals auf dem Podium stehen, wenn er nicht sein Team gehabt hätte und jedes einzelne Teammitglied hat eine unfassbar wichtige Rolle, dann finde ich einfach die Leistung, die sportliche Leistung, die sie da zeigen, sehr, sehr beeindruckend, weil ja, jeder weiß ja, wie man Fahrrad fährt und wenn man dann sieht, was für Geschwindigkeiten die stundenlang fahren oder welche Geschwindigkeiten die bergauf fahren, wenn sie da irgendwie 30 km/h bergauf sprinten, ja, da muss ich mich schon ordentlich anstrengen, um das im Flachen zu erreichen. So. Und die fahren so bergauf. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und eben diese Taktik, diese Teamtaktik, die da geprägt, die da so wichtig ist. Und dass es eben oft ein Rennen, also mehrere Rennen in einer Etappe gibt, bei einer Rundfahrt jetzt zum Beispiel. Es geht dann um den Etappensieg, dann geht es ums Gesamtklassement und dann geht es am Ende sogar noch darum, ob die Sprinter rechtzeitig ins Ziel kommen. Und dann ist auch die das, was man lernt über das Land, also die Landschaftsaufnahmen sind immer beeindruckend, da wo sie langfahren, das ist eigentlich immer irgendwie schön oder interessant. Dann kriegt man was von den Kommentatoren über die Region erzählt, wenn das zum Beispiel eine Käse- oder eine Weinregion.
Mach mal vor, so, damit Leute sich das vorstellen können.
Ja, also die fahren dann einfach durch irgendeinen Kaff und dann heißt es auf einmal, ja, hier kommt der, keine Ahnung, der Camembert her. Und in diesem Kloster haben sie schon 19 vor Christus Wein angebaut oder was auch immer. Da lernt man richtig was und dann ist man so, ah, da würde ich vielleicht auch gerne mal hin. Das ist eine schöne Urlaubsregion oder was auch immer. Und dann wird da so erzählt und gemacht und getan und manchmal gibt es dann auch so Außenreporter, sag ich mal, die dann da in irgend so ein, so ein, hier, wie heißen die, so ein Bistro irgendwie reingeht und da sitzt er dann da und unterhält sich mit dem Wirt und der Wirt sagt, ja, die sind hier schon 1960 lang gefahren und da haben wir schon die mit Baguette versorgt, keine Ahnung, und dann sitzt er da und erzählt so.
Wie sahen die Pitstops, also die mal eben auf der Route anhalten und sich schnell was zu essen und zu trinken, weil es war ja nicht alles so perfektioniert,
wie früher. Gab es keine Begleitfahrzeuge.
Früher hat man da nicht sein Elektrolytgel gehabt. Wie hat so ein Tour de France-Fahrer früher Energie bekommen?
Ja, also das waren die sogenannten Raids. Da sind dann diese Fahrer einfach in so Bistros eingefallen und haben alles mitgenommen, was es da irgendwie gab. Weiß ich nicht. Baguette, Wein, Flaschen Cognac, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, haben die dann da mitgenommen. Und da gibt es auch richtig witzige Videos, wie die vom Rad springen und dann da reinrennen und dann da mit Flaschen und so rauskommen und sich das dann hinter die Binde gekippt haben im Zweifel.
Bei der Tour de France, beim Rennen haben die sich erstmal ein Weinchen hinter die Binde gekippt.
Ja. Und dann sind sie, dann gab es am Ende der Tour, hat der Veranstalter immer mehrere Rechnungen bekommen von den Wirten, die dann aufgeschrieben haben, was die Fahrer alles mitgenommen haben. Die musste dann der Veranstalter bezahlen. Und das sind sehr, sehr witzige Videos, die es da gibt.
Wie sind die überhaupt heil ins Ziel gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das sind ja auch nicht alle. Also, ja, da sind einige auch ums Leben gekommen, natürlich.
Sowieso Thema Gefahr, wie gefährlich ist Radsport? Das macht es ja auch aus. Also, seien wir ehrlich, dass es ein Risikosport ist und dass man jedes Mal auch ein bisschen zittert und irgendwie das Gefühl hat, boah, krass, wie machen die das da bergab und so.
Ja.
Das ist ja schon auch Teil des Sports. Ja. Wie gefährlich ist Radsport?
Radfahren ist extrem gefährlich, würde ich sagen. Also es, wenn man das verfolgt, dann ja, da stirbt schon jedes Jahr, würde ich sagen, 10 Profis sterben irgendwie. Also auch Nachwuchsprofis oder Leute, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, auf irgendwelchen Trainingsausfahrten gibt es immer wieder schwere Unfälle mit Autos. Und bei den Rennen in der Abfahrt ist es eben auch gefährlich. Also die fahren da halt mit 80, 90 Sachen den Berg runter. Und das, was die anhaben, ist nicht mehr als ein Badeanzug, sage ich mal, von der Dicke des Stoffes, wenn nicht sogar dünner. Und wenn die dann auf die Straße fallen, dann ist die Haut eben auch sofort auf. Und das Trikot ist durch und da gibt es schwere Verletzungen. Also auch wenn die dann irgendwie in die Leitplanke oder die Böschung runterfallen, das ist schon nicht ohne, das muss man sagen. Also da, schon sehr gefährlich, würde ich
sagen. Ja, wenn man sich die mal nackig anguckt, also in den ganzen Dokus und so, sind die ja oft bei dem Physio oder so, dann sieht man halt auch den Körper ohne Klamotten.
Ja.
Da sieht man auch, wie krass geschunden die ja auch sind. Also
die Knie, ne? Also jeder, der irgendwie Fahrrad fährt, professionell oder semi-professionell oder im Nachwuchs oder was auch immer, die haben alle komplett vernarbte Knie und Ellenbogen, das sind nämlich die Stellen, die sofort als allererstes betroffen sind, und hier hinten an der Schulter auch, wo man halt auf der Straße reibt.
Mhm.
Und die Nummer 1 Verletzung ist halt ja auch das gebrochene Schlüsselbein. Das sieht man dann auch immer sofort, wenn die im Straßengraben sitzen und den Arm so angewinkelt haben. Das ist so eine Schonhaltung, die man einnimmt, wenn man das Schlüsselbein gebrochen hat. Das sieht man schon recht häufig. Das ist schon, ja, sehr verletzungsreich, der Sport.
Okay, was willst du noch erzählen? Was willst du den Leuten näher bringen?
Das haben wir schon fast alle Kategorien. Also wir haben das gelbe Trikot bei der Tour de France. Das unterscheidet sich ja auch bei den Rundfahrten, welche Farbe das hat, das Trikot des Gesamtführenden. Das gelbe Trikot ist es bei der Tour de France.
Also es hat immer derjenige an, der gerade die beste allgemeine Zeit hat, genau, also Gesamtzeit.
Ja, genau.
Mhm.
Dann gibt es das Trikot des besten Sprinters, das ist grün, der die meisten Sprintpunkte gesammelt hat, also die meisten Etappen gewonnen, naja, weiß ich nicht, also die meisten Sprintetappen gewonnen hat oder konsistent bei den Sprintetappen irgendwie in den Top 3 gelandet ist, wenn nicht immer der andere, ein anderer, der gleiche andere immer die Etappen gewonnen hat. Also da ist auch Consistency Key, das Bergtrikot, und dann gibt es noch das Trikot des besten Jungprofis bis 26.
Das ist das gepunktete, oder?
Nee.
Oh.
Das ist Bergtrikot, das gepunktete.
Ach so.
Das weiße Trikot.
Mhm.
Das weiße Trikot des besten Jungprofis.
Was passiert, wenn du beides auf einmal bist?
Dann gibt es eine Reihenfolge. Und zwar das gelbe Trikot ist das wertigste.
Mhm.
Und dann weiß ich nicht, ob das Sprinttrikot vor dem gepunkteten Trikot kommt. Aber dann trägt es dann der Zweitplatzierte in der Wertung.
Mhm.
Das heißt, manchmal werden die Trikots auch in Vertretung getragen. Das heißt dann der...
Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich würde auch nicht ein Trikot tragen, was mir eigentlich nicht zusteht.
Ja.
Muss man das anziehen?
Ja.
Oh nee.
Ja,
und dann würde ich mir noch so ein Schild auf den Kopf kleben.
Ja, man kann das ganz oft auch erkennen daran, dass zum Beispiel derjenige, der das grüne Trikot, das Sprinttrikot trägt, weil er auch Erster ist, die haben dann oft auch eine grüne Hose an und vielleicht ein grünes Fahrrad, grüne Schuhe, grünen Helm, grüne Brille. Und wenn das jemand nur in Vertretung trägt, dann hat er oft einfach nur dieses Trikot an und dann den Rest dann die normalen Teamklamotten.
Was sind so random Regeln noch, die man wissen sollte, um so ein Radrennen besser zu verstehen? Weil zum Beispiel, was ja nicht erlaubt ist, ist zum Beispiel aufstehen bergab, oder?
Das ist erlaubt, aber du darfst dich zum Beispiel nicht, also das war früher der sogenannte Supertuck, da hat man sich aufs Oberrohr gesetzt, um noch aerodynamischer zu sein.
Also nicht auf den Sattel, sondern auf dieses auf die Querstange da.
Längs, ja. Quer ist der Lenker.
Ja.
Ja, und dann hat man sich so hinter den Lenker geklemmt, also die Hände so an den Lenker und auf diesen, auf das Oberrohr gesetzt. Da war man noch schneller in der Abfahrt. Das ist jetzt verboten. Der Hintern muss immer den Sattel berühren.
Bei der Abfahrt.
Ja, bei der Abfahrt. Mhm. Ja, genau. Ja, okay, ja. Bei der Abfahrt muss immer den Hintern berühren. Man darf aus dem Sattel gehen, um schneller treten zu können oder stärker reintreten zu können, aber bei der Abfahrt muss eben der Arsch auf dem Sattel sein.
Mhm.
Was noch verboten.
Wie geht man aufs Klo?
Ja, wie geht man aufs Klo? Entweder ist das Rennen in einer Situation, wo es nicht so heiß hergeht, dann kann man absteigen vom Rad. Wenn man aber aufs Klo muss und das gerade nicht möglich ist, danach wieder ranzufahren ans Feld, dann werden die Kapitäne vorrangig durch ihre Helfer geschoben und pinkeln dann während der Fahrt vom Rad.
Haben die so eine kleine Tasche in ihrem Radtrikot?
Wahrscheinlich.
Hm. Hast du das auch?
Ich?
Ja.
Nee.
Also du musst absteigen,
wenn ich
du
pinkeln ab, möchtest. Ja. Außer Jonas schiebt mich, aber es ist uns noch nicht vorgekommen, dass wir so einen Zeitdruck hatten.
Nee, ich meine, da hast du so ein Loch in deiner Hose, wo du
es rauspinkeln könntest. Nein, aber ich kann die Hose ein bisschen runterziehen und dann geht das schon.
Na gut.
Und ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, warum Frauenrennen nicht ganz so lang sind oder ob die sich einfach einpinkeln. Das glaube ich nämlich nicht.
Das scheuert doch dann nur nicht.
Ja, und ich habe jetzt noch nie eine Frau gesehen, die sich während des Rennens ausgestiegen ist und auf Klo gegangen ist. Doch, das passiert schon, aber sie müssen halt anhalten.
Das kostet halt voll viel Zeit.
Richtig, und Kraft im Zweifel auch. Und wenn die mal groß müssen, egal wer, dann ist sowieso, dann ist
Ende Gelände.
Scheiße. Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und das passiert gar nicht mal so häufig. gar nicht mehr so selten, dass das jemand auch mal dann ein größeres Geschäft machen muss. Gibt es eigentlich auch eine ganz tragische Geschichte von Tom Dumoulin, der musste auf Klo und dann musste er anhalten, musste ins Feld machen und hat da den Giro d'Italia more or less verloren. Wirklich? Weil er halt so Bauchbeschwerden bekommen hat.
Nein.
Ja, weil das, was sie da zu sich nehmen, sind ja tausende, also 6, 7, 8.000 Kalorien am Tag, die sie da zu sich nehmen. Und während des Rennens ja auch diese ganzen Gele, die ja hochkalorisch und hoch in Kohlenhydraten sind, das kann durchaus auch mal auf den Bauch schlagen.
Hat sich auch schon mal jemand einfach eingekackt dann?
Weiß ich nicht.
Nicht weitergefunden?
Weiß ich nicht, bestimmt. Keine Ahnung.
War noch nicht so.
Nee, es gibt ja diese Bilder von diesem Läufer, der sich da Durchfall bekommt.
Das kommt halt vor.
Ja, habe ich bei der Tour de France jetzt noch nicht gesehen oder beim Radrennen.
Wie essen, was essen die so? Gummibärchen?
Gels. Und Elektrolytlösungen in Flaschen. Aber selten heutzutage sieht man nochmal einen Fahrer, der eine Banane isst. Aber ja, das meiste geht eigentlich über Gels oder so kleine.
Könnte man sich kleine nicht intravenös was legen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, das Infektionsrisiko ist ultra hoch, wenn den ganzen Tag dein Arm voller dann Zugang zu deinem Blut ist und der ganze Arm am Schwitzen ist, den ganzen Tag und Sonnencreme und Tiere und Dreck da rein. Also, du hast Ideen.
Das war doch nur eine Idee.
Mann. Intravenös kommt nur Epo rein.
Oder mit so einer Nasensonde.
Magensonde.
Ja, also oder, die so in der Nase klebt.
Ja. Auch damit möchtest du, glaube ich, kein Fahrrad fahren. Wenn du das mal hattest, dann...
Ich möchte grundsätzlich kein Fahrrad fahren. Egal, ob mit Sonne oder ohne.
Das weiß ich.
Ich finde Fahrradfahren ganz schlimm. Ja, das macht keinen Spaß. Man sitzt da so unbequem drauf. Man hat gar keine Zeit, richtig die Landschaft anzugucken.
Doch.
Nee.
Ja, du musst ja nicht rasen.
Selbst wenn ich 3 km/h fahre, muss ich doch gucken, wo ich hinfahre.
Ja, nicht immer.
Ich verstehe einfach den Sinn davon nicht, im Gegensatz zu spazieren gehen.
Man ist viel, viel schneller, man kommt viel weiter und man kann viel mehr sehen.
Es geht nicht immer nur um Schnelligkeit, Männer. Es geht um Qualität.
Das ist Qualität.
Nein, es geht um Konzentration und um das gewisse Etwas.
Mhm.
Ja.
So, so.
Und das erkennt man nicht, wenn man immer nur so schnell wie möglich macht. So nämlich.
Ja.
Okay. Kommen wir zur diesjährigen Tour de France.
Zur diesjährigen Tour de France, ja. Darauf habt ihr gewartet.
Wer gewinnt die diesjährige Tour de France?
Ich glaube, wenn jetzt nicht jemand anders noch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, dann würde es mich schon sehr überraschen, wenn nicht Tadej Pogacar die Tour de France dieses Jahr gewinnt.
Wo kommt der her? Was macht der? Wie alt ist der?
Der ist so alt wie du und ich. Ich glaube, der ist 1997 geboren. Oder sogar noch jünger.
Daher ist nochmal die Frage, wieso verdienst du nicht mal 9.000, aber eher 9 Millionen?
Ja, der ist seit 3 mit seiner Frau verlobt und haben sie noch nicht geheiratet, weil sie keine Zeit gefunden haben. Ja, okay. Willst du das?
Nee, hoffe
ich. Möchtest du, dass ich 70% des Jahres nicht zu Hause bin?
Nee, und weißt du, was ich von allen Dingen am noch wenigsten will?
Den Körper eines Radfahrers.
Richtig. So einen dünnen, geschundenen Typ.
Ja, nein, also der kommt aus Slowenien, der wohnt in Monaco mit seiner Freundin oder Verlobten, die auch Rennradprofi ist. Und ja, der ist relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich glaube, fast jedes Rennen, bei dem er irgendwie angetreten ist, dieses Jahr ist er irgendwie in den Top 5 gelandet, wenn er nicht vorher irgendwie ausgeschieden ist aufgrund irgendeinem technischen Defekt oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und auch jetzt gerade beim letzten einwöchigen Rennen, bei dem letzten großen Vorbereitungsrennen vor der Tour de France, hat er auch gegen die direkten Konkurrenten Jonas Vingegaard aus Dänemark und Remco Evenepoel aus Belgien, die hat er deutlich geschlagen. Und ja, wenn er jetzt seine Form halten kann, dann, ja, wie gesagt, müsste schon Pech dazukommen oder Verletzungspech oder Sturzpech oder... Ja, Erkrankung, ne? Man kann ja einfach krank werden, du kannst eine Erkältung bekommen und dann hast du verloren. So, und
wer deswegen, wird Zweiter?
Ja, Zweiter wird Jonas Vingegaard, da bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn nichts jetzt Komisches passiert. Das gleiche wie bei Pogacar. Und ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, der hat vorletztes Jahr die Tour gewonnen, letztes Jahr hat Pogacar die Tour gewonnen. Nachdem Jonas Vingegaard, aber auch das muss man wissen, der ist im Frühjahr fast gestorben.
Letztes Jahr.
Bei einem Rennen ist er gestürzt und war wirklich schwer verletzt und es war unklar, ob er wieder aufs Fahrrad kommt und saß irgendwie erst 6, 7, 8 Wochen vor der Tour auf dem Rad wieder und ist trotzdem Zweiter geworden. Also der ist auch einfach sehr, sehr gut. War jetzt noch nicht ganz so auf dem Level wie Pogacar. Der ist auch nicht so explosiv im Antritt wie Pogacar, aber ja, es kann auch sein, dass er gewinnt. Ich weiß nicht genau, wie die Tour dieses Jahr, welche Höhenprofile es da so gibt, ob das eher Vingegaard, ich habe gelesen, es soll eher Vingegaard liegen, aber ich fand den Leistungsunterschied bei der Dauphiné jetzt schon groß genug, als dass ich davon ausgehen würde, dass das Pogacar am Ende gewinnt.
Okay, und gibt es auch einen Deutschen, der vielleicht was gewinnen könnte?
Dieses Jahr, ich glaube, das Team des Deutschen, Red Bull Bora Hansgrohe, hat die Mannschaft noch nicht preisgegeben oder veröffentlicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen. Aber wenn er mitfährt, dann wäre Florian Lipowitz einer, der durchaus um die Top 10 mitfahren kann. Der ist jetzt nämlich jetzt auch bei der Dauphiné Dritter geworden hinter Pogacar und Vingegaard und vor dem eigentlichen Favoriten auf den dritten oder vierten Platz, Remco Evenepoel. Von daher, wenn der mitfährt, dann besteht die Chance, dass er durchaus in die Top 10 fährt. Da ist noch interessant zu wissen, dass der eigentliche Kapitän von Florian Lipowitz ist Primoz Roglic. Der kommt auch aus Slowenien. Der ist ein bisschen älter als die anderen und hat auch die Tour de France noch nie gewonnen. Dafür hat er letztes Jahr die Vuelta a España gewonnen und im Jahr davor den Giro d'Italia, also auch eine Grand Tour. Der ist schon auch ganz gut, aber auch nicht auf dem Level wie Vingegaard und
Pogacar. Wie alt sind die alle so?
Ja, Vingegaard und Pogacar sind so alt wie wir. Also
ja,
so
also schon Ende 20. älter als Fußballer.
Ja, ich glaube aber, dass, ja, gut, beim Fußball.
Naja, da sind so die Stars auch manchmal so 18 oder sowas.
Genau, 19. Da ändert sich das momentan so ein bisschen, dass die eher jünger werden, aber früher hat man schon gesagt, so 27, 28 ist so die Blüte des Fußballers. Mhm. Und es kommt auch beim Fußball ja auch auf die Position drauf
an. Wie lange können so ein Radrennfahrer fahren, wenn die gesund sind?
Bis 40 ungefähr.
Krass. Kann ich empfehlen, falls ihr mal so in den Spirit reinfühlen wollt, wenn ihr mal so ein Tränchenaugenmoment haben wollt, dann die. Letztes Jahr, als Cavendish seine Etappe gewonnen hat, war das letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr.
Der ist auch alt, oder?
Ja.
Ist der nicht schon über 40?
Weiß ich nicht.
Ich finde auf jeden Fall, der sieht alt aus. Der hat im Jahr davor, der hat schon, keine Ahnung, wie viele Etappen gewonnen in seinem Leben.
Ja.
Und war noch nicht World Record Holder quasi. Nee. Genau, aber wollte das gerne noch werden, ja, oder? Genau. Und wollte dann eigentlich seine Karriere beenden und dann halt nochmal diese eine Etappe gewinnen, die ihn dann zum
zum Fahrer mit den meisten Etappen.
Genau, Etappenfahrer jemals gemacht hätte. Und hat's dann
Tour de France Etappen.
Ja, aber hat es dann nicht geschafft, aus welchem, weiß ich gar nicht mehr
warum. Er ist gestürzt und hat Schlüsselbein gebrochen.
Ah. Und hat es dann nochmal, oder noch zweimal sogar
noch probiert, dann noch einmal. Ne? Nein, er hat sich das Schlüsselbein gebrochen bei seinem Versuch und dann hat er es nochmal gemacht.
Auf jeden Fall, als er es dann nochmal geschafft hat und das dann geschafft, das ist irgendwie voll der emotionale Moment, finde ich.
Ja.
Also selbst für jemanden, der sich sonst nicht so wahnsinnig damit beschäftigt und vor allem nicht so da reinfühlen kann, da muss ich schon sagen, das fand ich ein bisschen touching.
Grundsätzlich auch um das, ich noch einmal kurz abschließen, also Primoz Roglic ist eigentlich der Kapitän von Florian Lipowitz. Meiner Meinung nach ist aber Lipowitz oder könnte stärker oder genauso gut sein, wenn er freie Fahrt bekommt und nicht für Roglic arbeiten muss. Und wenn er nicht für Roglic arbeiten muss, dann glaube ich, kann er sogar Top 5 werden. Wenn er für Roglic arbeiten muss, dann ja, es wird schwierig, weil er dann eben sich aufopfern muss.
Okay, werden wir sehen.
Genau. Aber was ich auch empfehlen kann, ist die Tour de France-Doku über die Tour de France. Was? Die Netflix-Doku über die Tour de France, genau. Ich meine, jetzt kurz vor der Tour kommt auch die dritte Staffel raus. Aber da wird das auch alles nochmal erklärt.
Ja, das ist echt eine coole Doku, kann man sehr empfehlen.
Ja, und da ist dann auch, da ist auch ein sehr emotionales Interview mit drin, als der Teamkollege von Gino Meda, der im gleichen Jahr bei der Tour de Suisse tödlich verunglückt ist, eine Etappe gewinnt und da ein sehr emotionales Interview gibt und grundsätzlich die Siegerinterviews von Tour de France Etappensiegern sind meistens sehr, sehr emotional und sehr, sehr touching.
Ja, weil halt so viel Risiko und Arbeit drin steckt.
Genau, und die sind halt monatelang weg von der Familie in Höhentrainingslagern, sehen ihre Kinder wenig, ihre Frauen wenig, sind einfach viel weg, müssen sehr viel aufopfern. Also ob du jetzt die Tour gewinnst oder ob du in dem Team bist, du opferst mindestens genauso viel oder wenn nicht sogar mehr Zeit, und kriegst dafür deutlich weniger Geld als die Stars sozusagen.
Und sie begeben sich quasi jeden Tag in Lebensgefahr, anders als jetzt so Fußballer, die da halt in ihrem SUV zum Trainingsgelände fahren, ein bisschen im Kreis laufen, vielleicht einen Kreuzbandriss riskieren, aber ansonsten ja relativ unbescholten da rausgehen, normalerweise.
Ja, ja, genau.
Das ist krass, finde ich.
Ja, und die sind auch, wenn dann einer nur Zweiter wird, dann sind die auch total enttäuscht und am Boden zerstört, weil sie halt dann sagen, ja, ich habe mein Team
im Stich gelassen.
Ja. Sie haben sich aufgeopfert für mich und ich habe es nicht geschafft sozusagen. Und auch manchmal sind die Sieger nicht richtig glücklich, weil sie ja auch wissen, dass der Zweite und Dritte sich genauso aufgeopfert oder der Zehnte oder wer auch immer. Und dass sie denen das quasi so weggenommen haben, das ist auch oft so Thema des Interviews.
Mhm.
Also sind auch sehr, finde ich, oftmals sehr reflektierte Interviews und sehr, ja, berührende Momente.
Was ist mit dem Thema Doping?
Das Thema Doping, ja, ich habe ja gesagt, inzwischen eine Zeit lang wurde in Deutschland die Tour de France nicht mehr übertragen, nachdem es da diesen großen Doping-Skandal um Jan Ullrich zum Beispiel oder Lance Armstrong, als das hochkam, als das aufgedeckt wurde, das war eine verseuchte Zeit. Da war quasi jeder gedopt und da wurden ganz viele Rennergebnisse im Nachhinein dann annulliert. Und da gab es eine riesen Debatte darum, dass fast jeder irgendwie gedopt war. Es gab zwei deutsche Teams, Team Telekom und Team Geroldsteiner. Die wurden dann später zu Team Milram. Finde ich auch witzig. Die sich dann auch aufgelöst haben, also viele Sponsoren haben sich zurückgezogen. Die ARD hat dann entschieden, die Tour de France nicht mehr zu übertragen. Das konnte man dann auch noch im Stream gucken und jetzt in den letzten Jahren wird auch die letzte Rennstunde oder so auch im Live-TV wieder gezeigt, aber vorher auch eben nur im Stream. Das ist eine Folge davon. Und ich bin mir selber nicht so sicher, ob der Radsport sauber ist heutzutage. Weil Doping und Dopingkontrolle, das ist immer, also da, das ist halt so ein, ja, da geht es halt darum, so gut zu dopen, dass es nicht auffällt, oder so zu dopen, dass es nicht auffällt, da versucht man die Tests zu umgehen, die es halt gibt. Das ist halt so ein Wechselspiel. Und es gibt auch immer mal wieder Dopingfälle, aber jetzt nicht bei den großen Stars. Also die Tour in den letzten Jahren gewonnen haben, da wurde jetzt noch keiner annulliert wegen Doping oder so. Deswegen bin ich ganz recht zuversichtlich, dass es eben nicht so weit verbreitet ist. Aber ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. Da gibt es auf jeden Fall, ich glaube, Hajo Seppelt von der ARD, der hat da gerade eine Doku gemacht, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, die ist, glaube ich, vor 2-3 Tagen rausgekommen. Das ist ja der ARD-Doping-Experte. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und sich das angucken. Es gibt Teams, die mit ehemaligen Doping-Sündern zusammenarbeiten. Aber ja, das stellt so ein bisschen die Integrität des Sports in Frage natürlich. Also wenn jemand, der früher als Fahrer gedopt hat, jetzt irgendwie Sportdirektor ist oder Head of Performance ist oder irgendwelche Teams, die mit Ärzten zusammenarbeiten, die schon mal auf durch Doping aufgefallen sind, das hinterlässt schon auf jeden Fall ein Geschmäckle. Und Radsport ist ebenso anfällig für Doping, weil es eben um die Ausdauer geht und die kann man, oder es geht halt hauptsächlich um die Ausdauer und um Effizienz der Muskeln und so. Das ist halt, ja, da macht es halt Sinn zu dopen. Deswegen ist das ja halt schwierig.
Okay, kommen wir mal zu einem juicy Geheimnis hier, was jetzt zum Thema passt. Hast du schon mal harte Drogen genommen?
Nein.
Ich auch nicht. Das ist jetzt gar nicht so juicy. Warum nicht?
Weil, keine Ahnung, ich kann, also erstmal, weiß ich, kann ich nicht sagen, also es bestand nie die Chance und auch nicht das Bedürfnis, das mal auszuprobieren. Also ich bin nicht in solchen Kreisen verkehrt, wo das irgendwie zugegen war.
Ja, aber man hat ja schon immer, also man kannte ja eigentlich immer jemanden, der was nimmt.
Ja, aber mit denen hatte ich halt wenig Kontakt. Bei mir war das immer irgendwie suspekt.
Das hatte ich auch. Ich hatte immer Respekt davor und Angst.
Ja, nicht so die Neugierde auch.
Genau. Und bin auch froh, weil jetzt, wo ich weiß, dass ich ADHS habe, das hätte, glaube ich, richtig schief gehen können.
Richtig. Also bei uns in der Klinik
sind einige mit ADHS. So. Ja, es ist ja auch eine krasse Begleiterscheinung von ADHS. Also diese Suchtanfälligkeit ist ja ein Riesenthema. Zum einen, weil viele Drogen ja positiv wirken quasi bei ADHS, beziehungsweise kurzfristig die Symptome lindern. Sie sind natürlich genauso schädlich, aber im ersten Moment fühlt es sich doppelt gut an, wenn man ADHS hat. Und man ist ja eh Impulskontrolle irgendwie schwieriges Thema und sonstige Sachen.
Ja.
Deswegen bin ich froh, dass mir das nie... Ich habe noch nie gekifft.
Mhm.
Das nicht mal das habe ich als Jugendliche mitgemacht, weil auch da irgendwie dachte ich mir, warum? Das ist so ein bisschen wie, dass ich keine Sahne mag und auch nie gelernt habe, Sahne zu mögen. Ich irgendwie dachte, nee, warum? Da muss ich ja 40 Cent mehr bei der Eisdiele bezahlen, wenn ich die jetzt mag. Also weißt du, so Sachen...
Sparfuchs.
So Sachen nicht extra nicht angewöhnt. So ging mir das bei Drogen auch.
Ja, ist doch gut.
Haben wir gut überstanden.
Und jetzt nach dem, was ich da im Entzug sehe und da in meiner Arbeit, das...
Was würdest du sagen, ist die schlimmste Droge momentan, die so verkehrt?
Die schlimmste Droge...
Ja, weil das wusste ich nicht, aber es ist ja schon so ein Trendding, Drogen, ne?
Ja, genau.
Also das wechselt ja voll.
Ja, genau. Also was ich momentan sehr kritisch sehe, ist dieses sogenannte Ballerliquid, das, wo man einfach nicht weiß, was drin ist, was aber sehr einen sehr starken Entzug macht. Also den Leuten geht es körperlich richtig schlecht und das macht mir Sorge, weil das halt in den Vapes...
Das ist quasi so ein Zeug, was man sich zu Hause kocht und dann in die Shisha und so reinfüllt.
Genau. Und das riecht man nicht und das kann man so konsumieren und die Leute wachen nachts teilweise auf und müssen das konsumieren, um weiter schlafen zu können. Und
das ist halt ganz oft auch bei so selbstgepanschten, gebrauten Zeug dann doppelt gefährlich, ne?
Genau. Ja, wenn du es selber gemacht hast, dann weißt du wenigstens, was drin ist. Aber wenn du es kaufst, dann... Ja, wenn du
so eine schlechte Kombi da zusammenklöppelst.
Ja, es gibt ja schon Rezepte, wo man das dann... Wo dann wenigstens kein Rattengift drin ist. So, und also wirklich Rattengift, kein Scherz. Und wenn du das halt kaufst, dann weißt du halt nicht, was drin ist.
Mhm.
Das ist sowieso bei Drogen das größte Thema, finde ich, dass du nie weißt, was du da hast.
Mhm.
Du weißt nie, was da mit drin ist.
Mhm.
Das finde ich
was schwierig. Was mit Fentanyl, das ist ja das, was in den USA so krasse Probleme macht. Das ist in Deutschland nicht so ein Thema, oder?
Kommt. Das ist ja ein starkes Opiat, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und hier werden andere Sachen konsumiert. Oxycodon, Heroin und all so der Kram.
Ich habe neulich eine Doku gesehen, da ging es darum, dass... Das klingt jetzt richtig Boomer-mäßig, aber dass tatsächlich Rapper und Musik, die so das verherrlicht, also so Benzos insbesondere und Tilidin und solche Sachen, also die ja momentan irgendwie so bei jüngeren Menschen ein Ding sind.
Und Vogue.
Und Vogue. Dass es echt krass dadurch kommt, dass viele darüber Musik machen und...
Das normalisiert wird.
Ja, und ich habe in dieser Doku, da waren echt viele Jugendliche, die darüber gesprochen haben, über ihren Konsum und auch ein Rapper, der über seinen Konsum gesprochen hat. Und die halt gesagt haben, ich kannte das nicht, worüber die geredet haben. Also ich wusste vorher nicht, was Benzos sind. Aber das, was er beschrieben hat, wie es ihm damit ging, quasi klang nach was, was mir irgendwie gut tun würde.
Ja.
Und dann habe ich es halt genommen. Und so hätte ich es mal vorher gewusst. So wusste ich nicht, was dann passiert. Und das fand ich echt krass, weil man vergisst ja irgendwie immer, wie viel man doch weiß. Also ich finde, wenn man selber irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen ist, was einen immer vor Drogen gewarnt hat oder vor solchen Dingen oder über seine Gefühle sprechen oder sowas, wenn man das so gelernt hat, dann vergisst man voll schnell, dass die das wirklich nicht begreifen in dem Moment, in dem sie solche Sachen nehmen oder so, wo dann wirklich die Hemmschwelle viel geringer ist, weil das Gefahrenbewusstsein gar nicht so groß ist.
Ja, wenn es halt durch die Musik zum Beispiel normalisiert
wird. Genau, ist, ja. Wenn man halt das Gefühl hat, so, oh, wenn es dem geholfen hat, ich vertraue mir, ist ja mein Lieblingsrapper, so, dann ist es bei mir bestimmt auch geil. Und dann schwuppdiwupp.
Schwuppdiwupp, ist man süchtig.
Ist die Jugend vorbei. Und du das 15. Mal im Entzug.
Ja.
Okay, kommen wir zurück zu den dopenden Fahrradfahrern. Wir haben jetzt fast nur über die Männer gesprochen. Deswegen ist die Tour de France der Frauen direkt im Anschluss zu den Tour de France der Männer?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Früher war das eine Zeit lang so, dass es
gab so eine... Letztes Jahr war das so.
Dass es direkt im Anschluss war?
Also mit vielleicht 3 Tagen Verzögerung.
Oder? Ja, müsste ich jetzt mal recherchieren, habe ich nicht im Kopf die Daten. Ich wusste ja aber auch nicht, wann die Tour dieses Jahr losgeht.
Mhm. Ja, das stimmt.
ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen.
Mhm.
Und ja.
Ich wollte nämlich fragen, wer du glaubst, wer da gewinnt.
Bei Tour, bei der Frau. Da glaube ich, dass das dieses Jahr auch spannend wird. Letztes Jahr gab es ja eine Überraschungssiegerin, weil Demi Vollering im Stich gelassen wurde von ihrem Team. Aber ich glaube, dass die dieses Jahr das machen wird. Ich glaube,
dass sie das letztes Jahr erst, ja. Da gab es dann Beef in der Fahrradszene, oder?
Ja, schon. Also, warum? Ja, weil Demi Vollering ist für das beste Team sozusagen damals gefahren. Die hatten alle sehr guten FahrerInnen waren da in dem Team. Und Demi Vollering ist auf einer Flachetappe kurz vor dem Ziel gestürzt und ihre Teamkolleginnen haben halt, oder Teile ihres Teams haben halt nicht auf sie gewartet. Also eine Fahrerin hat die Etappe gewonnen oder hat um den die hat die Etappe nicht gewonnen, aber die ist um den Etappen, sie konnte sie sprinten, fair enough. Aber eine andere Fahrerin, die dann in der zweiten Gruppe um den Sprint in der zweiten Gruppe gefahren ist, die hätte anhalten müssen und hat es halt nicht gemacht. Und sie meinte dann auch im Interview, ja, ich habe irgendwas Gelbes auf dem Boden liegen sehen, aber ich habe mir gedacht, das ist schon nicht so schlimm. Und ist dann einfach weitergefahren. Und da hat sie Zeit verloren, die sie am Ende nicht wieder gut machen konnte. Mhm. Obwohl sie...
Da merkt man, wie wichtig das
Team ist. Genau, sie war die Beste vorher. Also sie ist ja beim Zeitfahren schon, Demi Vollering ist beim Zeitfahren schon ins gelbe Trikot reingefahren. Das war überraschend. Da hat sie die Zeitfahrspezialistinnen geschlagen.
Was ist Zeitfahren?
Zeitfahren ist, da tritt jeder einzeln an und fährt eine vorgegebene Strecke nacheinander. Mhm. Und,
damit da haben die diese coolen Helme auf. Ja. So aerodynamische Riesendinger.
Ja.
Das finde ich immer witzig.
Das sieht witzig aus. Genau, es gibt auch Teamzeitfahren.
Echt?
Das gibt's auch.
Und fahren die alle gleichzeitig oder was ist das?
Ja, genau. Also ein Team halt.
Ja.
Und dann wird da abgewechselt und dann müssen irgendwie, wird dann von jedem Einzelnen zwar die Zeit genommen, aber die Zeit... Also, wie gesagt, nein, Quatsch. Also, es müssen von den sieben
Fahrern... Ist egal. Auf jeden Fall gibt es Teamzeitfahren. Ja. Was ich noch fragen wollte, ist, was ist deine Lieblings... Also, auf welche Etappe freust du dich am meisten dieses Jahr? Ist das schon raus, was es so gibt?
Ist das schon raus. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ich freue mich auf die erste Woche der Tour, weil da sind relativ viele so hügelige Etappen, wo ich hoffe, dass die Gesamtklassementfahrer nicht um den Etappensieg mitfahren, weil das eben, weil sie da eben das Profil nicht zu dem passt.
Mhm.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass Pogacar da wieder vorne mitmischt, weil der eben sehr, obwohl der eben auch so ein sehr guter Kletterer ist, ist der halt auch sehr versatil einsetzbar. Also im Sprint ist er jetzt nicht wirklich zu gebrauchen, aber der hat halt Bock auf Rennradfahren und der hält auch im Sprint mit rein, auch wenn er nicht gewinnen wird. Er hat da irgendwie immer Bock drauf. Und der ist ja dieses Jahr auch die Monumente mitgefahren, also diese Klassiker-Rennen, zum Beispiel Paris-Roubaix, was ja eigentlich ein flaches Rennen ist über Kopfsteinpflaster. Und da ist er ja auch Zweiter oder Dritter geworden, obwohl das eigentlich gar nicht seinem Fahrerprofil entspricht. Aber der kann eben fast alles. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob er da mitmischt. Wahrscheinlich wird er mitmischen, aber ich hoffe, dass jemand anders da in den ersten, die ersten Etappen irgendwie gewinnen wird und da jemand mal in Gelb ist, der sonst nicht in Gelb sein wird.
Okay, und wenn man jetzt sich diesen Podcast angehört hat und sich so gedacht hat, boah ja, das klingt nach was ich mir jetzt auch mal reinpfeifen will.
Mhm.
Ich möchte auch mich fühlen wie bei Lukas oben in der Pfalz auf dem Sofa. Mhm. Hoschke Fahrradrennen geguckt. War schlecht, oder?
Ja, war sehr schlecht.
Oh Mann, kannst du was sagen?
Nee, kann ich nicht.
Ach bitte.
Nee, ist kein pfälzischer Podcast jetzt hier.
Ach bitte, Einsatz, ich lieb das.
Ja, aber das mache ich dann gleich für dich privat.
Oh Mann,
das ist, ich kann nicht auf Druck. Ja, du darfst nichts anteasern, was ich nicht einhalte, was du nicht abgesprochen hast.
Na gut.
Spontanität ist nicht so mein Ding.
Kann ich dann das noch was sagen? Trott war, kann ich sagen.
Trott war, ja, das ist Französisch.
Aber das sagen die da auch.
Ja, warum?
Ja, weil die sagen Trott war mit W-A,
ja.
Nicht Trottoir.
Ja, okay, aber woher kommt's?
Ja, weil das dann in der Nähe zu Frankreich ist.
Siehst du mal.
Ja, ich bin ja nicht dumm.
Ach so.
Hosch keine Ahnung, was ich alles weiß.
Bespläht?
Bespläht. Also, hast du da noch was gesagt? Dann, wie guckt man das am besten? Das war meine eigentliche Frage.
Ja.
Weil die Leute sind ja, die sind ja nicht arbeitslose Elfjährige.
Was? Man kann das auch während der Arbeitszeit gucken. Das ist aber so klar. Also, ihr braucht ein handelsübliches Handy, Tablet oder Laptop oder internetfähigen Fernseher.
Mhm.
Und dann geht ihr einfach auf ARD Mediathek und da wird das übertragen.
Okay, kann man das auch gut über Radio hören? Ist auch interessant, oder?
Ist auch interessant. Weiß jetzt aber nicht, welches Radio diese Etappen überträgt.
Ja, das wird sich schon finden.
Okay,
aber ansonsten, wenn man jetzt nur 10 Minuten am Tag Zeit hat.
Dann geht man auf YouTube und guckt sich einfach die Etappenzusammenfassung an.
Mhm.
Und mal gucken, wie ich Zeit habe. Vielleicht fasse ich die Etappen auch dieses Jahr zusammen. Werden wir mal sehen, ob ich da die Zeit und Muße für finde. Ansonsten kann ich die Zusammenfassung von Lanterne Rouge kann ich empfehlen. Das Podcast. Ja, ist auch ein YouTube-Kanal.
Ach so.
Und ja, Lanterne Rouge, den Podcast kann ich sowieso empfehlen, wer sich da mit dem Thema näher beschäftigen will. Zugegeben, das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Der eine ist Australier, der andere ist Belgier, also kein muttersprachlicher englischer Host.
Ja.
Es geht viel um irgendwelche Regionen, Orte, Berge, Anstiege, Teamnamen, Fahrernamen und so weiter und so fort. Da muss man erstmal reinkommen. Wenn man das zum allerersten Mal hört, dann hört sich das an wie, ja, wie heißt das, nicht Gibberish auf Deutsch?
Ne, so Kauderwelsch.
Kauderwelsch.
Es ist ungefähr so, oh, okay, Pogacar, Tudel, hello, and Peloton, and Watt Breakaway, Wind.
Und Climb und sowas. Das manchmal versteht man dann was und manchmal eben auch nicht. Man muss das Thema schon irgendwie verfolgen, um da in diesem Podcast glücklich zu werden. Also das kann man schon so sagen. Ansonsten, ja, deren das Video von denen oder die Etappenzusammenfassung von denen, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die ist auch leicht zu verstehen. Da wird auch ja, so ein bisschen was erklärt und da weiß man dann auch immer Bescheid, ganz gut Bescheid, was in dem Rennen so passiert ist oder in der Etappe.
Okay. Willst du noch irgendwas sagen, um die Leute wirklich davon zu überzeugen, sich das anzugucken? Wirklich dem Ganzen mal eine Chance zu geben? Weg von Fußball oder sonstigen Sportarten, die nichts können, ja, hin zu Radsport.
Ja, ich glaube wirklich, dass diese Netflix-Doku einen catchen kann.
Ja, das stimmt.
Also die ist schon recht spannend gemacht. Wenn man die Tour in dem Jahr geguckt hat, dann weiß man, dass da auch so ein bisschen ein paar Sachen aufgebauscht werden. Mhm. Aber das gehört ja immer dazu. Das können auch die Formel-1-Fans bezeugen, die Drive to Survive-Folgen geguckt haben. Da sind auch Sachen aufgebauscht worden, aber das gehört zur Dramaturgie dazu. Und das ist bei der Netflix-Doku genauso. Aber man kriegt schon ein Gefühl für die Tour de France und was da so abgeht und warum es ein Teamsport ist. Und sind tolle Bilder dabei, da wie Tom Pidcock da den Berg runterfährt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Krass. Das ist schon crazy, der kann das richtig, richtig gut und nochmal besser als alle anderen.
Das ist krass, das finde ich richtig heftig, weil die fahren alle richtig schnell den Berg und man sieht überhaupt keinen Unterschied, also man sieht als Laie überhaupt nicht, was er anders macht als alle anderen, aber er ist viel schneller.
Ja, genau, das ist ganz cool und ja, da kriegt man ein sehr gutes Gespür fürs Rennen und es catcht einen, würde ich mal sagen.
Finde ich auch. Also wünschst du den Leuten jetzt richtig viel Spaß ab morgen.
Ab morgen, ja, genau. Aber
den Zeitpunkt des Hochlands ist morgen, startet die Tour de France.
Ja.
Also der perfekte Zeitpunkt, um sich diesen Podcast anzuhören. Das heißt, eine richtige Folge out of everything, was wir sonst machen. Aber es ist natürlich richtig wichtig, dass Lukas hier mal sein Herzensthema einen Raum geben konnte.
Ja, ich hoffe, es ist rübergekommen. Ich hoffe, es war irgendwie verständlich. Und auch wenn wir jetzt kein Skript hatten, um alles hier irgendwie gut zu erklären und irgendwie schlüssig aufzustellen, ich hoffe, vielleicht hat man trotzdem was mitnehmen können.
Ja, okay, kommen wir zum letzten Geheimnis. Ist es eigentlich auch wieder kein Geheimnis, sondern einfach nur eine Frage.
Mhm.
Was war der schönste Tag in deinem Leben?
Das ist fies. Ich habe eine Top 3.
Mhm.
Also, natürlich ist da unser Hochzeitstag dabei. Den fand ich sehr, sehr schön, den Tag, obwohl ich den, der war auch schon sehr stressig, sag ich mal. Aber es war trotzdem ein richtig toller Tag.
Was war dein Lieblingsmoment?
Bei der Hochzeit?
Mhm.
Ja, als du den Dings da runtergelaufen bist. Den Gang.
Ja.
Ansonsten, Top 3 Tage ist noch dieser eine Tag in Neuseeland, als wir da alleine an diesem Strand waren, kurz vor Silvester. Das ist relativ weit oben dabei und es ist schwierig, da einen einzigen Tag rauszupicken, aber wahrscheinlich unsere erste Wanderung auf Sky im Kurang, die war auch schon sehr, sehr krass und sehr, sehr schön, der Moment da oben.
Ja, das stimmt. Aber danach hatten wir Todesangst und haben geweint. Also von daher ist es dann auch stark abgeflacht.
Naja, aber es gehört ja auch dazu, so eine kleine Near-Death-Experience. Es ist nichts passiert. Es hat doll geregnet. Wir haben da waren vier andere Menschen. Wir waren da nicht alleine und wir haben uns da gemeinsam irgendwie durchgeschlagen und haben dann ja auch den Weg zum Auto zurückgefunden.
Ja. Wäre es von mir ein bisschen Schock.
Ja. Da hatten wir auch den Hund noch
nicht. Da wäre ich, also hätten wir den Hund gehabt, dann wäre ich komplett ausgerastet. Weil, also vor Alba war Wandern für mich schon immer so eine Sache auf Messerschneide, was meine Sicherheitsgefühl angeht. Aber seit Alba bin ich so empfindlich, wenn ich eine Sekunde das Gefühl habe, es ist irgendwie hier gerade unsicher oder so, dann will ich sofort umdrehen und finde es ganz schlimm.
Ja, da habe ich deutlich mehr Vertrauen in den Hund. Ich würde sagen, dass der Hund immer sicherer unterwegs ist als wir selber.
Vermutlich, aber ich...
Ja, wenn man sie so anguckt, manchmal denkt man sich das nicht, aber ich glaube,
die weiß schon, was sie macht. Wenn sie so irgendwo langläuft, das ist kein Problem. Ich habe keine Angst, dass sie da so runterfällt oder so, aber wenn ich mir so vorstelle, jetzt geraten wir hier in den Wind und sie hat Angst und keine Ahnung, das finde ich ganz schlimm. Weil willst du erst erklären, hallo, deine Eltern sind voll Trottel und haben das Wetter nicht richtig
angeguckt. Die hat auch schon mal einen Sturm erlebt. Was waren denn deine drei Top-Momente? Top, schönsten Tage, schönste Tag in deinem Leben? Ich habe, nur weil ich jetzt drei genannt habe, musst du jetzt eigentlich auch drei nennen.
Mein schönster Tag in unserem Leben.
Nee, in deinem Leben, ja, auch davor
gewesen sein. Mein Leben, nee, davor wüsste ich jetzt nichts. Ich war als Kind neurotisch.
Der Tag, an dem ich Wurstelpizza gegessen habe.
Nee, ich war als Kind eigentlich immer überspannt, immer überreizt, immer reizüberflutet. Ich fand eigentlich selten schöne Tage schön, sondern, also die, wahrscheinlich waren die schönsten Tage die, in denen ich in meinem Zimmer alleine Tintenherz gehört habe, weil ich sowas wie Geburtstage, Weihnachten, alles immer schrecklich fand oder zumindest immer nur halb schön und zur Hälfte mich im Klo eingesperrt habe und geheult habe. Also der Tag in Neuseeland war auch ganz weit oben. Das war eigentlich so ein richtiger... Da war gar nichts Besonderes dran eigentlich. Also er war einfach so unverhofft perfekt und dadurch war er so ohne Erwartung. Und ich glaube, das hat ihn so besonders gemacht. Das war halt so, ich glaube, 29. oder 30. Dezember oder so. Und wir waren in so einem Maudi-Reserve, wo man erst so hin war. Da musste zum Schluss, war halt privat. Also man durfte da hin, aber man konnte da nicht hinfahren. Wir waren einfach komplett die Einzigen an uns, vorhin noch so richtig leckeres Essen geholt, was wir dann da mit am Strand zum Snacken hatten. Und es war irgendwie so wholesome und grundsätzlich die ganze Reise war so schön, weil die war super spontan. Wir haben irgendwie gefühlt 3 Wochen vorher entschieden, wir fliegen nach Neuseeland. Haben dann noch meine Gastfamilie über Weihnachten besucht und die Tochter von meiner Gastschwester kennengelernt und sowas. Und es war so richtig schön und das hat es dann irgendwie so im Kontext richtig toll gemacht. Und ich würde sagen, einer von den Tagen mit Alba in Schottland. Also so einer von den Tagen, wo wir drum gereist sind. Also entweder der Tag, wo ich so morgens um 8 alleine auf dem komplett flachen Loch Lomond Stand-Up-Paddeln war, braun gebrannt von schottischer Sonne und so.
Das war schön, ja.
Die Vögel neben mir so auf dem Wasser gedümpelt und irgendwie alle haben noch geschlafen.
Cornwall auch schön.
Cornwall, boah, der Tag in Cornwall. Ich glaube, das war mein Lieblingstag.
Da wir mit dem Sub rübergefahren sind zum Eisessen.
Da haben wir uns spontan Sub gekauft, sind mit unserem süßen, süßen Hund bei 30 Grad in unserem spontanen Cornwall-Urlaub in so ein ganz süßes Örtchen rübergepaddelt, haben vom Wasser aus eine Stelle gesehen, wo wir essen wollten und wo wir ins Wasser springen wollten, sind dann dahin gelaufen, haben dann spontan bei dem vollsten Restaurant im ganzen Ort doch noch einen Tisch bekommen.
Da hatten wir dieses Boot.
Ach, da hatten wir ein Boot, auf jeden Fall.
Das war trotzdem witzig.
Haben wir da... Da hatten wir am nächsten Tag das, aber ja, auf jeden Fall haben wir uns das da gekauft.
Ja.
Und der Hund war auf diesem Boot und hat da einfach gepennt, auf so einem kleinen Motorboot, obwohl sie vorher noch nie auf dem Wasser war. Wir waren einfach so glücklich. Ja. Und ich glaube, das macht auch unsere komplette Schottland-Experience aus. So viele Tage voll Leichtigkeit und voll so wir als Familie, ohne irgendeine Art von so müssen wir sein, so sollten wir uns geben oder zeigen. Irgendwie so, wir sind beide so frei da.
Ja.
Und deswegen sind wir uns da irgendwie auch doppelt nah.
Ein Tag, der auch ganz besonders war, fand ich, als wir den Hund abgeholt haben. Der ging erst ging uns der Arsch auf Grundeis, weil es da so unfassbar dort angefangen hat zu schneien.
Ja.
Wir illegalerweise nach England gereist sind aus Schottland, was ja da zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt war.
Wegen Corona.
Und dann sind wir an dem Haus vorbeigefahren und runtergefahren, so einen relativ steilen Hügel. Und dann bei einem anderen Hof waren, wo wir falsch waren, dann umgedreht haben und dann fast diesen Berg nicht wieder hochgekommen sind.
Also man muss sagen, das war auf dem britischen Land, genauso wie ihr euch das vorstellt. Es sah aus wie wirklich so in eurem liebsten Rosamunde Pilcher Film. Also so grüne Hügel, nur dass die grünen Hügel, warum auch immer, seit 3 Stunden in so einem Blizzard festgesteckt haben und wirklich von 0 auf 100 einfach ein halber Meter Schnee gefallen ist. Wir hatten ein Polo, also jetzt nicht gerade ein Wintermobil, Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir Winterreifen hatten.
Nee, wir hatten, glaube ich, ganz Jahresreifen.
Und mussten dann da plötzlich durch die Schneegestürme. Man hat nichts gesehen. Wir waren irgendwo auf dem Land, das gab keinen Straßennamen und nichts, weil es waren natürlich nur so die Häuser beschriftet. Und haben Angst gehabt, dass wir diesen Hund nicht finden. Und für mich war das absolut nicht der schönste Tag. Ich war so angespannt.
Ja, aber als wir sie dann hatten?
Nee, auch nicht.
Doch, da war die Entlastung, da war ein großer.
Ich war dann erleichtert, dass wir sie hatten, aber ich war dann so angespannt, weil ich nicht so richtig wusste, okay, was macht man jetzt mit dem Hund? Wie geht man mit dem um? Wie schafft er die Autofahrt nach Hause? Und ich weiß, als wir abends angekommen sind in Glasgow und sie so auf den Boden gesetzt haben, waren wir so, scheiße, was machen wir jetzt? Weil das war so, du hast halt nur bis zu dem Moment geplant. Du warst halt die ganze Zeit so, okay, dann holen wir ihn ab und dann kommt er nach Hause und bla bla. Und dann bist du plötzlich zu Hause und bist so, ja. Ja, und jetzt? Ja,
ich glaube, das ist noch viel schlimmer, wenn du ein Kind bekommst.
Ja, also.
Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Das, dafür können wir unsere Folge Wollen wir Kinder oder nicht empfehlen. Da erfahrt ihr dann auch, ob wir Kinder wollen oder nicht, falls euch dieses Geheimnis brennend interessiert hat. Okay, danke für dass du deine Leidenschaft mit uns geteilt hast. Wir können auch nochmal eine große Wäschefolge machen, dann kannst du auch noch deine zweite große Leidenschaft teilen. Ich habe heute unerlaubterweise Wäsche gewaschen.
Ich habe auch gar nichts über Satellite Riders erzählt.
Was ist das denn?
Ja.
Was ist das? Noch nie gehört.
Ja. Das ist in die Fahrradtaktik. Das ist nämlich, wenn du auf einer bergigen Etappe einen Satellitenfahrer in die Ausreißergruppe schickst, der dann, wenn nämlich das Peloton mit den GC-Fahrern aufschließt.
GC ist Gesamtklasse.
Genau, Entschuldigung. Wenn die schließen nämlich auf oder der lässt sich fallen, um an einem bestimmten Berg oder bestimmten Abschnitt des Berges dem Kapitän zu helfen. Und das ist in Reinform beim Giro d'Italia passiert, als Wout van Aert über den letzten Berg gekommen ist und dann Simon Yates ins pinke Trikot gefahren hat im Tal dahinter.
Teilen die sich dann die Siegprämie?
Nein.
Wäre aber angemessen, oder?
Wäre aber angemessen, aber ich glaube, Wout van Aert verdient auch genug Geld.
Na gut, kann der ein paar Euro abgeben. Kann der doch mal an Frauenteam weitergeben.
Ja, könnte er machen.
Ich finde, das sollte Pflicht sein im Männersport, einfach 10% Gehalt an eine weitere weibliche Sportlerin deiner Wahl weit abzugeben.
Ja.
Aus Fairnessgründen.
Nee, nicht deiner Wahl, sondern es muss so einen Pool geben.
Meinetwegen.
Ja, aber zum Beispiel gibt es ja, also dass die Preisgelder werden auch aufgeteilt unter den Mechanikern und so. Also wenn das Team zum Beispiel beim Zwischensprint den Zwischensprint gewinnt, dann kriegen sie dafür 1.000 Euro zum Beispiel oder 2.000 Euro. Bei der Tour ist vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht. Aber das kommt dann in so einen Pool und das wird dann unter den Mechanikern aufgeteilt.
Das ist cool.
Oder an die Masseure oder Physios und Nutritionists, Köche, wer auch immer, alle, die dabei sind.
Ja, gibt es weibliche Trainer im Männersport? Ich sehe immer nur Männer da rumlaufen.
Ja. Nein.
Ach man, das ist echt alles eine richtige Grütze. Ja. Also Fahrradfahren cool, mit Einschränkungen.
Mit den typischen Einschränkungen, die sonst immer auch gibt.
Ach, zu viel Pimmel überall. Ja, habt ihr nicht gesagt?
Ein kleiner Pimmel. Ja, dann an der Stelle würde ich sagen, au revoir.